先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Ja, zu Deutsch, willkommen im Tomasio's Club. Heute mit einem Duo aus Berlin, Perle und Taucher hätte ich beinahe gesagt, an Anja Seliger und Thierry Chervel, die Perlentaucher. Eine, naja, da werden wir uns noch unterhalten, was das eigentlich ist, was ihr macht. Wir werden uns bemühen, Claudia Albert und ich, heute mit dieser ungewohnten Situation zurechtzukommen, dass hier zwei Menschen in der Mitte sitzen und uns sozusagen kräftemäßig ebenbürtig sind. Ja. Der besonderen Situation geschuldet, dass wir heute eher übers Internet und die Präsenz von Büchern, Texten dort reden, haben wir dann heute auch mal keinen Büchertisch, auch keinen Bildschirmverkauf oder so ähnliches. Und was müssen wir noch sagen, Claudia?
Ja, wir danken wie immer unserem Sponsor, Herrn Finke von der Unibuchhandlung, auch wenn er jetzt hier keine Bücher liefert. Ich kann aber gleich sagen, Monsieur Chervel schreibt auch Bücher. Also das ist auch ein Thema, mit dem wir uns vielleicht beschäftigen können. Und natürlich ganz großen Dank ans Publikum, nach diesen 3 Tagen und 5 Parallelpartys jetzt noch hier aufzutauchen. Das hat natürlich ganz große Klasse. Das ist natürlich das Beste überhaupt. Und wir haben auch ein Publikumsmikrofon und könnten uns vorstellen, dass bei diesem Thema das Mikrofon im Publikum sehr begehrt sein wird. Meine Aufgabe ist normalerweise immer zu beschreiben, was denn in dem Buch eigentlich drinsteht. Das wird schwierig. Wir haben dann auch noch eine andere Formel für unser Special bei der Buchmesse. Das heißt Würdigung eines Lebenswerkes. Das ist ein bisschen zu früh, glaube ich. Bei KD Wolf letztes Jahr war das schon so. Daher bitte ich Sie einfach, erzählen Sie doch mal die Gründungsgeschichte oder vielleicht auch den Gründungsmythos von Perlentaucher. Ob es wahr ist, das können wir jetzt nicht überprüfen.
Ja, Perlentaucher ist, die Idee ist uns eigentlich gekommen, als ich Kulturkorrespondent der Süddeutschen Zeitung in Paris war. Das war in den 90er Jahren und auch parallel zu der Zeit, in der wir alle das Internet entdeckt haben. Für mich bedeutete das damals, als ich in Paris war, dass man plötzlich Zeitungen, die in Paris sehr schwer zu kriegen waren, auf seinem Bildschirm lesen konnte. Also es gab so eine plötzliche Evidenz einer Verfügbarkeit von etwas, was bisher sehr schwer zu kriegen war. Deutsche Zeitung gab es nur in führenden Bahnhofskiosken. Und das war ein tolles Erlebnis. Und gleichzeitig sah man aber auch, dass die Zeitungen damals noch in recht rudimentärer Form dargeboten wurden im Internet. Das heißt, die Idee, das zu bündeln und darauf zu verlinken und ein bisschen einzuführen in das, was man lesen kann auf den Zeitungswebsites, lag eigentlich auf der Hand. Genauso war es natürlich interessant, ganz neue Adressen zu entdecken, wie zum Beispiel Amazon oder auch ZVB. ZVB habe ich in Paris entdeckt. Als es aus 43 Antiquariaten bestand.
Wir übersetzen hier immer alles. ZVAB ist das Zentralverzeichnis antiquarischer Bücher.
Genau, wo heute wahrscheinlich Hunderte oder Tausende Antiquariate einen Katalog bilden. Und das waren eigentlich so sehr große, Offenbarungen. Ja? Die Frage stellte sich dann ganz schnell, Wie kann man da journalistisch was machen? Und anstatt jetzt zum Beispiel zu sagen, wir schreiben jetzt auch Buchkritiken, haben wir gesagt, es ist viel besser, auf das zu verweisen, was schon da ist. Deutschland hat eine exzellente Presse. Und das sozusagen zu helfen, das zugänglich zu machen. Und so entstand eigentlich der Perlentaucher, der eben doch sehr stark auf Presseschau beruht. Und die 3 Säulen des Perlentauchers sind ja nach wie vor die Feuilleton-Rundschau, die Bücherschau und die Magazin-Rundschau.
Aber Sie haben dann schon die Rolle gewechselt, also vom Journalisten, der beständig selbst produziert, mehr oder minder in eine dienende Funktion. Kann man das so sagen?
Ja, das muss man so sagen. Also wir kennen uns, Thierry und ich, schon seit 33 Jahren. Wir haben gemeinsam studiert und als der Perlentaucher gegründet wurde, hatten wir eine Krise. Also jedenfalls ich hatte eine Krise. Ja, ich kannte ihn als einen Journalisten, der sehr gut schreibt und unvergessen seine Antonioni-Kritiken zum Beispiel. Und ich kannte Anja dann später auch als jemand, der sehr gut über Mode, hast du viel geschrieben zum Beispiel, schreibt. Und ich konnte das nicht verstehen, wie zwei schriftstellerisch begabte Wesen nun sich einem Tertiärdiskurs sozusagen hingeben wollten. Also nicht über etwas schreiben in so einem Medium wie einer Zeitschrift oder dem Äquivalent auch im Internet, sondern darüber, was in den Zeitungen steht. Also ich habe es wirklich nicht verstanden und damals auch war ich aus Unverständnis heraus wütend, dass ihr so etwas macht. Ja? Weil ich finde, man hat nicht sehr viel Zeit im Leben zu schreiben. Ja, manchmal wird man alt, manchmal wird man nicht so alt. Und das dann sozusagen, vielleicht war das auch für mich eine Frage, an welcher Stelle steht man und was macht man sozusagen. Also ich will das nochmal verstärken, was Claudia Albert sagte, diese dienende Funktion. War das mit ein Motiv oder war das sozusagen etwas, was man dann toleriert hat, um höheren Heils willen? Thierry hat ja schon von der Offenbarung gesprochen, die aus dem Bildschirm daraufhin kam.
Also für mich war das, ich war damals arbeitsfreie Journalistin, vor allem für die Taz gearbeitet. Und als freie Journalistin zu arbeiten, war nie so ein Zuckerschlecken, ja, ehrlich gesagt. Also ich meine, man hat immer irgendwie am Existenzminimum rumgekraucht. Und ich habe zwar auch oft Vertretungen in der Redaktion gemacht, ich wollte aber nie Redakteur in einer Redaktion sein. Und für mich war das, für mich war eigentlich das Beste am Pantocher, dass man was Eigenes machen konnte. Also dass das Internet einem die Möglichkeit geboten hat, wirklich was Eigenes zu machen und nicht für andere zu arbeiten. Das war für mich ganz wichtig. Also wichtiger noch als das Schreiben.
Und ist das eingelöst?
Das ist eingelöst, ja.
Heute noch nach 10 Jahren Perlentaucher?
Ja, eigentlich schon.
Obwohl ihr jeden Tag um 5 Uhr aufsteht?
Nein, nicht um 5.
Was, war es nicht 5?
20 7, nach 6. 7, also um 6. 6, ja. Um 7 fangen wir an.
Das ist aber für Geisteswissenschaftler auch schon sehr.
Ja, aber es ist wirklich, ich finde, es gibt Millionen Leute in Deutschland, die um 6 oder früher aufstehen. Also darin erkenne ich jetzt keine Besonderheit oder so. Also und selbst es sitzen hier, glaube ich, auch Radiojournalisten im Radio. Es ist völlig normal, irgendwie um 4 in irgendwelchen Redaktionsstuben rumzuhocken. Also das finde ich eigentlich ehrlich gesagt gar nicht so erwähnenswert, dass wir so früh anfangen. Es ist halt einfach so, dass man abends manchmal vorarbeitet und dass man morgens früh anfängt und dann, damit man um 9 Uhr da ist. Ja.
Und worin besteht jetzt genau dieses eigene, was Sie da gerade eben erwähnt haben?
Na, das eigene ist, man hat seine eigene Website, man entscheidet selber, was man macht und man muss sich sozusagen um alles kümmern. Ja, also es ist nicht einfach nur, man schreibt nicht einfach nur einen Text, sondern ich meine, es ist eine kleine Firma, die sich auch irgendwie selbst erhalten muss. Es gibt 2 Angestellte, es gibt verschiedene freie Mitarbeiter, das muss auch irgendwie finanziert werden. Also es gehört einfach alles zusammen, es ist sozusagen, man hat das ganze Paket und nicht nur, nur so einen Teil davon.
Und jetzt feiern wir die 10 Jahre auch in dem Sinne, dass ihr es geschafft habt und dass ihr noch da seid. Weil so evident ist das nicht. Ja? Also die Krise, was weiß ich, die Werbung und so weiter, das ist alles schwer zu organisieren. Und ihr macht weiter. Wollt ihr dieses Versprechen hier und heute geben?
Wir machen weiter. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich das jetzt mache, bis ich 70 bin, aber erstmal machen wir weiter, ja.
Und wird sich das ändern? Habt ihr Pläne für die Zukunft? Also Thierry hat gesagt, das Profil sind die Feuilleton-Rundschauen, die sind ab 9 Uhr im Netz. Die Bücherrezensionen sind ab 11 Uhr im Netz und diese Magazin-Dinger sind?
Einmal in der Woche.
Wenn die Magazine eben da sind.
Genau.
Ja, genau. Und wird es da eine Änderung geben?
Ja, es hat sich ja schon einiges verändert. Natürlich waren ja auch diese Presseschauen ein bisschen ein Vehikel dafür, um als Magazin sich zu etablieren im Internet. Und wir machen ja auch durchaus eine Menge eigene Texte. Also es ist ja jetzt keineswegs so, dass der Perlt auch nur Presseschau macht. Wir schreiben auch selber inzwischen wieder häufiger. In den ersten Jahren nicht so häufig, aber inzwischen doch wieder häufiger. Wir greifen ein in Debatten. Wir helfen, Debatten zu organisieren. Wir organisieren Texte von Autoren, von Georg Klein, der heute uns die Ehre erweist, hier zu sein, bis hin zu Götz Ali. Manchmal sind es auch Autoren, wie eben zum Beispiel Götz, die durchaus auch Debatten hervorzurufen geeignet sind. Manchmal ist es uns aber auch passiert, zum Beispiel, dass Felix Philipp Ingold, ich meine, der früher nicht Literatur und Kunst, wie heißt die Beilage in der NZZ, samstags Literatur und Kunst, seine großen Essays geschrieben hat, kam plötzlich mit einem Essay über den Stand der Lyrik in Deutschland oder ähnliches. Also man hat gesehen, also dass der Perlentaucher im Laufe der Zeit durchaus auch etwas kristallisiert hat und zu einem Teil der Öffentlichkeit geworden ist und in bestimmten Debatten, da denke ich an die Debatte über das Internet selber, also diese Debatte zwischen den Medien, die Debatten über den Medienwandel, aber auch in der Islamdebatte durchaus eine ganz eigene Rolle gespielt hat.
Sind Sie denn eigentlich überrascht, dass sich das jetzt 10 Jahre lang so gehalten hat? Oder dachten Sie schon am Anfang, das ist einfach so super, es muss weitergehen?
Wir haben das nie gewusst, ehrlich gesagt. Also ich meine, wir hatten Zeiten, wo wir dachten irgendwie, okay, die nächsten 3 Monate, mal sehen, wie es dann weitergeht oder so. Ne? Aber ja doch, ich meine, es war schon auf Dauer angelegt.
Ursprünglich hatten wir vor, Bertelsmann zu kaufen innerhalb des nächsten halben Jahres. Weil wir hatten, man muss mal bedenken, wir sind gegründet am 15. März 2000. Die Internetblase war gerade 3 oder 4 Tage vorher geplatzt. Als wir das gegründet haben, dachten wir wirklich, das ist ein Pionierland, das sich auftut, so eine Art Kalifornien, und man muss ganz schnell seine Pflöcke einsetzen, wie in diesen Kutschenrennen, das man in irgendeinem Film sieht. Und weil alle Journalisten werden sich endlich aus diesen lähmenden Hierarchien lösen wollen und in diesem Pionierland sozusagen ihre eigenen Dinge machen wollen. Als wir uns dann 2, 3 Jahre später umguckten, waren wir allein. Ja? Aber in dem Moment haben wir wirklich gedacht, das ist auch eine Gelegenheit, ja? Also eine Opportunity. Ja? Und man wusste ja damals noch nicht, wie schwer es ist, damit Geld zu verdienen, mit Inhalten im Internet Geld zu verdienen. Also diese sozusagen säkulare Krise des Inhalts, die sich durch die Digitalisierung ergibt, oder der Ökonomie des Inhalts, denn es ist keine Krise des Inhalts, die war damals noch niemandem bekannt.
Also mit Ökonomie des Inhalts, wenn ich das richtig sehe, könnten wir jetzt 2 Themenfelder aufmachen. Das eine ist das, was das eigene am Perlentaucher ist, die von selber gesetzten Themen überhaupt, die Art, wie setzt man Themen, welche Diskussionen bringt man voran, mit wem kooperiert man dann jetzt auch auf intellektueller, vielleicht auch auf wirtschaftlicher Seite. Und das andere wäre aber nochmal zurückzufragen, diese dienende Funktion, also dieses, dass ihr vieles von dem präsentiert oder repräsentiert, was an anderer Stelle schon vorhanden war, einfach weil das Zusammenfassen selber nochmal eine Qualität hat. Ja? Also das ist, jede Bibliothek hat genau diese Qualität, sie fasst Dinge zusammen, die kein Privatmann sich zusammenstellen könnte. Und natürlich gibt es unterschiedlich lesende Zeitgenossen, die ihre Morgenlektüre auch zu einer eigenen Meinung verdichten. Ja, die besteht dann aus den 3, 4 Blättern, die man so liest. Ihr habt auch so 3, 4 Blätter, die ihr so lest und die ihr dann wiedergebt. Diese Ökonomisierung sozusagen, dieses Abkürzen, das sind ja einige schätzen das. Die gucken um 9 Uhr rein und kaufen sich dann diese Feuilletons alle nicht, über die er dann berichtet.
Oder sie kaufen sie. Ja.
Oder sie kaufen. Gibt es da eigentlich Untersuchungen darüber, ob sie das tun oder nicht?
Also wir haben es gibt keine Statistik, aber es haben viele Leute uns gesagt, dass sie die Zeitung kaufen. Reinhard Götz hat es sogar geschrieben, er hat den Perlentaucher das und das gelesen und die ist dann sofort zum Kiosk gerannt und hat
die entsprechende Zeitung gekauft.
Ja, ja. Genau. Also viele haben auch, gibt dann häufiger mal Beschwerden, irgendwie, wenn wir morgens zu spät sind, um 8:50 statt um 9 und dann jetzt bin ich wieder zu spät zur Arbeit gekommen, weil ich erst den Perlentaucher gucken muss, welche Zeitung ich mir irgendwie kaufe für die U-Bahn oder so. Ja. Also ich meine, oder man entscheidet sich eben, dass man heute irgendwie die FAZ und nicht die Süddeutsche liest oder dass man ausnahmsweise mal die FR kauft, weil da eben der Artikel drinsteht, der einen irgendwie wirklich.
Ja, schön, dass ihr mir in diese Falle gelaufen seid. Jetzt sagt ihr also, ihr seid die Guten, ja, sozusagen.
Man kann es auch anders nutzen. Ne?
Chervelles Morning Review und so weiter, da kann man jetzt sich sozusagen orientieren. Aber ihr habt ja gar nicht alle Zeitungen. Ja? Ich glaube, die Saarbrücker Zeitung ist nicht drin, die Stuttgarter Zeitung ist nicht drin, die Westdeutsche Allgemeine Zeitung ist nicht drin. Also ich denke jetzt an junge Journalisten, die fangen in diesen Provinzblättern an, die manchmal ja gar nicht so schlecht sind. Ja, die Berliner Zeitung ist, glaube ich, auch nicht drin. Ne? Ja, so. Aber nicht alle Berliner Zeitungen sind drin, oder? Oh, ja, gut. Na ja, gut. Also ich habe da jetzt auch länger nicht reingeguckt, jedenfalls. Ja, habe ich das noch nicht gesagt, ich benutze den Perlentaucher nie, also gar nicht, ja, weil ich habe die Zeit nicht sozusagen, ich beschränke mich freiwillig auf die 2 Zeitungen, 3, die ich jeden Morgen lese, das geht gar nicht anders und ich weiß, dass ich damit unvollständig bin. Aber ich
glaube, woher weißt du denn, dass die Karlsruher Nachrichten so gut sind? Also.
Ich denke jetzt an junge Journalisten, die da anfangen. Irgendwo müssen die ja anfangen und die können nicht alle bei der FAZ oder der Süddeutschen oder so weiter anfangen. Und diese Leute müssten sich doch eigentlich ärgern. Haben die sich schon mal gemeldet eigentlich, dass die im Perlentaucher nicht repräsentiert werden?
Es kommt schon vor, dass Journalisten sich über den Perlentaucher ärgern. Das kann passieren. Es liegt vor allem natürlich eben daran, es kann daran liegen, dass wir sie erwähnt haben, aber möglicherweise nicht mit der Tendenz, die erwünscht ist. Es kann daran liegen, dass sie in der Hierarchie nicht an der Stufe präsentiert werden, die ihnen als die einzig natürliche erscheint, nämlich ganz oben. Oder es kann auch passieren, dass sie vergrätzt sind, dass sie nicht erwähnt werden. Also wir sind da in einem permanenten Double Bind, weil wir machen einen Fehler, wenn wir sie erwähnen. Wir machen aber auch einen Fehler, wenn wir sie nicht erwähnen. Aber auch wir versetzen auch die Journalisten natürlich in gewisse Art von Double Bind, weil sie Tag für Tag wieder reingucken und feststellen müssen, sie stehen jetzt wieder nicht drin oder sie sind wieder falsch verstanden oder sie sind wieder nicht an der Spitze der Hierarchie. Das heißt, das ist schon natürlich also durchaus, wie soll man sagen, eine gewisse Elektrizität des Verhältnisses, die sich da ergibt. Und das ist ja eigentlich auch ganz schön. Ich glaube, dass sozusagen diese dienende Funktion, sagst du immer, aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass Journalismus überhaupt nichts anderes ist und nichts anderes macht. Also wir sind einfach Journalisten und wir behandeln zum Teil journalistische Inhalte so wie Journalisten die übrige Welt. Und die übrige Welt ärgert sich auch ganz schön oft über Journalisten, hat aber nicht unbedingt immer die Organe, um es auszusprechen. Das hat sich allerdings dann auch wieder durch das Internet verändert. Ne? Das Internet stellt nun mal dem Einzelnen auch Produktionsmittel zur Verfügung. Und das ist auch wieder etwas, was sozusagen für die Journalisten schwer zu verkraften ist, weil sie natürlich bisher der Filter waren, durch den Öffentlichkeit gehen musste. Das heißt, sie stellten allein die Relevanz her. Nun ist es so, dass sozusagen wie so ein nervender Pausenclown oder so, da noch einer ist und sagt, hier, hallo, ja, eure Zeitung ist zwar erschienen, aber ich möchte auch noch ein Wort dazu sagen. Und klar, das ändert die Dinge, aber ich glaube, das ist genau sozusagen einer der Aspekte.
Also, damit ich was gelernt habe, es ist nicht eine dienende Funktion, ihr mischt euch ein sozusagen.
Ja, ich würde es noch mal etwas weiter treiben. Ist es nicht auch ein gewisser Narzissmus zu sagen, wir machen jetzt die Meinung, die sich aus den 25 verschiedenen Meinungen ergibt und wir werten und wir ärgern und werden wahrgenommen? Also das ist ja nun mehr als zu sagen, so alt-1860er-mäßig, wir machen Gegenöffentlichkeit. Das würde ich auch gerne noch mal diskutieren, ob so ein politisches Konzept dahinter steht. Aber es ist ja schon so, dass sie sich in dieser ganzen Schraubendrehung ziemlich weit oben ansiedeln.
Naja, was heißt oben, ne? Also
sie werten über andere.
Eigentlich machen wir nichts anderes als die Zeitungen auch. Also wir reden über die Arbeit von anderen, so wie Zeitungen auch, gerade über die Feuilletons, über die Arbeit von anderen reden. Also wir sind eigentlich nur ein Teil sozusagen in so einem Kreislauf von Informationen, Meinungen, Debatten. Und haben da aber eine Nützlichkeit natürlich. Und
schönes aufklärerisches Kriterium. Ja, es freut uns immer, wenn jemand nützlich sein will.
Ja, absolut. Wir sind, das ist auch ganz, ganz wichtig, glaube ich. Ne? Also, dass wir seit 15. März 2000 an 6 Tagen die Woche jeden Tag erschienen sind. Ne?
Ja, das ist standhaft, aber jetzt nicht unbedingt gleich nützlich. Die neue Kultur des Blogs, die war ja noch nicht da, als ihr angefangen habt. Ja? Mhm. Jetzt laden ja die Zeitungen ein, ihre Artikel zu kommentieren. Und also ich weiß jetzt nicht, wo ich da immer hingeguckt habe. Das waren jetzt eher englische Sachen. Das war immer ganz furchtbar, was da steht, also was die Leute dann so sagen. Ist die Blogkultur, also das muss jetzt nicht sein, das kann man jetzt auch wieder streichen. Also das war gar keine wichtige Bemerkung. Ganz allgemein gefragt, die Blogkultur, ist das eine Konkurrenz oder in einem phänomenologischen Sinne ist das ja auch eine neue Kommentarkultur, eine neue Art der Einmischung in etwas, was bis gestern so eine gewisse Art von repräsentativer Darstellung von Welt war.
Also ich finde, man kann das, du meinst das für die Zeitungen?
Ja.
Natürlich kann man das als Konkurrenz auch sehen, weil sie teilweise Themen aufgreifen, die die Zeitungen entweder keine Lust haben aufzugreifen oder In denen sie, das ist halt gerade bei diesem Medienwandel irgendwie, war das sehr deutlich, in denen sie eigene Interessen haben, die aber so oft gar nicht genau beschrieben werden, ja. Und dann gibt es halt dann doch auch eine ziemlich tendenziöse Berichterstattung manchmal. Und von daher finde ich, ist es durchaus eine Konkurrenz. Aber ansonsten ist es auch zum Teil einfach nur eine Ergänzung.
Ne? Also kommen dann nochmal zu der Gegenöffentlichkeit. Das ist schon so gedacht.
Gegenöffentlichkeit. Ja, also ehrlich gesagt, den Begriff Gegenöffentlichkeit hatten wir eigentlich nie im Kopf. Wir wollten nie eine Gegenöffentlichkeit sein, weil das setzt ja immer sozusagen so eine Art Verschwörungstheorie voraus, wie, sagen wir mal, bei der Gründung der Taz, also dass bestimmte Themen, und das mag auch bei der Gründung der Taz so gewesen sein, wir sind ja auch beides Tazler, also kommen ja auch ein bisschen aus der Tradition, dass bestimmte Themen sozusagen von der Öffentlichkeit nicht aufgegriffen werden und darum eine Gegenöffentlichkeit entstehen muss, in der diese Themen überhaupt erst an die Öffentlichkeit gebracht werden. Damals, als die Taz gegründet wurden, war das einerseits eben dieser Überwachungsstaat und RAF, Terrorismus, und das andere war Ökologie, also was einfach noch nicht angekommen war in den Medien. Aber als wir jetzt den Perlentaucher gegründet haben, hatten wir nicht in dem Sinne ein politisches Projekt, dass wir jetzt im Sinne irgendeiner Alternativbewegung oder so ein Gegenmedium aufmachen wollten. Das war eigentlich nicht das Ziel.
Ja, es gab ja ein Interview mit Ihnen im Deutschlandradio Kultur, wo das aber dann schon kam, dass Sie bestimmte Berichterstattungen, Stichwort Georgien, sehr global kritisiert haben und meinten, dann doch andere Wege gehen zu müssen.
Georgien ist einfach nur ein Stichwort, um zu zeigen, wie Internet und Medien, wie unterschiedlich Internet und Medien sind. Ich habe erzählt, dass ich an einem bestimmten Moment dieses kleinen Kaukasus-Konfliktes vor 2 Jahren einfach sozusagen Informationen darüber gesucht habe, was man eigentlich sagen kann. Es gab ja die strittige Frage, wer hat angefangen, wie ist das genau abgelaufen, von wo kam jetzt dieser komische Genozidvorwurf. All diese Sachen sozusagen, das schwebte alles im Raum, und ich habe einfach eigentlich ganz normal bei Medien so ein bisschen recherchiert, in der New York Times, in Zeitungen und so weiter, bis ich kapiert habe, dass die Medien das in dem Moment gar nicht liefern konnten. Es gab sozusagen nicht sozusagen irgendwo den Artikel, der sagte, was man sagen kann und wo die Quellen dafür sind. Und es gab ihn aber doch, aber es gab ihn nicht in den Medien, es gab ihn in der Wikipedia. Der Wikipedia-Artikel zu diesem Konflikt, der sozusagen gleichzeitig permanent aktualisiert wurde, ist ein Beispiel dafür, wie anders das Netz funktioniert. Dort sozusagen streiten sich ja auch Fraktionen in so einem Artikel, aber dadurch, dass am Ende so ein Artikel entstehen muss, müssen diese Fraktionen irgendwie ihre Interessen ausgleichen. Das heißt, es ist schon mal notwendig, dass jede Behauptung belegt ist. Ja? Und das, was man nicht behaupten kann, doch immerhin als Vermutung herausgestrichen wird. Das heißt, mit anderen Worten, es entsteht durch die Wikipedia eine neue Form der Information, die nicht Journalismus ist. Und das ist das, was ich sagen wollte. Also das ist so einer der Prozesse, die man im Internet beobachten kann, wie sozusagen eine Form der Information ja ergänzt wird, ersetzt wird, keine Ahnung, durch eine neue Form der Information, die ganz anders funktioniert. Also, und die man nicht einfach unter den Begriff des Journalismus fassen kann. Und das ist halt ein Punkt, den man im Internet jetzt einfach beobachten kann. Genauso wie natürlich auch diese Blogs, die tatsächlich, als wir vor 10 Jahren uns gegründet haben, existierte diese Form noch nicht. Aber das ist natürlich wirklich eine ganz neue und ohne diese Digitalisierung gar nicht denkbare Form des Schreibens. Also eine dialogische, offene Form des Schreibens, in der man permanent auf Kommentare öffentlich reagiert, indem man aber auch in Dialog tritt mit anderen Blogs durch Verlinkungen und so weiter. Das heißt, Text bekommt mehr Dimensionen. Er ist einfach in sich lebendig, provisorischer gleichzeitig. Es muss neue sozusagen Arten und Weisen geben, natürlich auch Bündigkeit und Schlüssigkeit von Text sozusagen herzustellen, zum Beispiel eben dadurch, dass Kommentare auch Autoren zwingen, zum Beispiel Sachen richtig zu stellen und so weiter. Ne? Also es passiert sozusagen innerhalb dieses Mediums und in einer lebendigen Weise. Und das ist eben neu. Ein Buch ist eine sozusagen stillgestellte Form von Text, wo man irgendwann gesagt hat, okay, das ist es, jetzt ist Schluss. und Lektoren sind drüber gegangen und so weiter. Und dann ist das sozusagen dieses Ding und das ist von da an nicht mehr veränderbar. Und ich glaube, das Netz verändert Schreiben, ja, und auch Öffentlichkeit und so weiter. Und das sind sozusagen Prozesse, die man beobachten kann. Also das ist jetzt nicht gegen Öffentlichkeit, sondern es ist eben eine neue Art von Öffentlichkeit. Ja. Oder.
Aber es ersetzt doch nicht, wenn es um solche Recherchen geht, den Journalisten, der in der Tat vor Ort recherchiert. Also die schiere Masse von Texten, die dann auch immer schneller umgeschlagen wird im Netz, die muss ja nichts bringen. Oder sie muss nicht notwendigerweise irgendwas bringen.
Wo liegt denn die Spannung? Also mir scheint da Spannung zu herrschen zwischen dem Einmischen-Prinzip und dem Distanzieren-Prinzip. Also man distanziert sich, man guckt auf mehrere, perspektiviert vielleicht das, was man zu sagen hat, holt mehrere Meinungen, Zeitungen, Quellen rein und versucht diese zu bringen. Das ist ein Ziel. Und das andere Ziel ist aber gleichzeitig irgendwie zu interagieren, zu reagieren, auch und gerade, und ich glaube, das macht den Perlentaucher insgesamt interessant, auch und gerade mit den Hochetablierten, ja, mit den großen Medien, ja, also wenn man von der Süddeutschen, von der FAZ und wenn man vielleicht noch die Zeit dazu nimmt, dann hat man sicher Medien und darin Schreibende vor Augen, die gelegentlich denken, durch einen guten Artikel mal alles andere zum Schweigen zu bringen. Ja, also solche, so manchmal merkt man das den Artikeln an, deswegen habe ich die Zeit abbestellt, aber in anderen Sachen ist das sozusagen irgendwie drin. Ja, sozusagen man weiß, man hat ein großes Publikum und man spricht zu einem großen Publikum, man wird dann leicht väterlich. Ja. Und ihr sozusagen sagt, ihr mischt euch ein, ihr konterkariert das, ihr macht vielleicht eine spöttische Bemerkung, ja, die werden ja auch sehr geliebt, dass die Zusammenfassungen nun wirklich nicht einfach Zusammenfassungen sind, sondern witzige Zusammenfassungen, ja, witzige Hinweise auf Thesen und so, oder einigermaßen gut lesbare. Woher kommen jetzt, also die Konflikte, also Perlentaucher ist ja auch ganz freiwillig Teil einer Konfliktkultur, gerät mit allen möglichen Leuten aneinander, und ist das jetzt ein Prinzip der Einmischung, ja, das wäre auch ein Prinzip, eine Meinung zu vertreten, eine andere zu haben, oder hat es auch etwas damit zu tun, dass ihr versucht, mehrere Sachen auszugleichen, also versucht ihr falsche Meinungen zu korrigieren, die Wahrheit nach oben zu bringen, solche Dinge?
Nee, die Wahrheit habe ich noch nie versucht nach oben zu bringen. Ich betrachte mich eigentlich als Teil des Gesprächs über etwas. Ja, ich meine, ich habe immer schon, wenn ich Zeitung gelesen habe, habe ich auch über das gesprochen. Und jetzt tue ich das halt im Internet und nicht nur irgendwie beim Abendessen oder im Café oder in der Kneipe. Und wir versuchen halt, zum Teil versuchen wir, Zusammenhänge herzustellen. Also es ist oft so, dass, oder war früher was häufiger so, eigentlich hat das ziemlich abgenommen, dass Zeitungen eigentlich auch oft selbst ein Gespräch untereinander geführt haben. Der Leser, der aber jetzt nur eine Zeitung gelesen hat, das nicht wusste. Also der nicht wusste, dass ein bestimmter Artikel meinetwegen in der Zeit eigentlich eine Antwort war auf einen Artikel in der Süddeutschen, weil das irgendwie in Deutschland aus irgendeinem Grund als unfein gilt, das zu sagen in seinem Artikel, ja, und auch die Quelle zu nennen, auf die man sich bezieht. Oder das heißt dann irgendwie absurderweise eine süddeutsche Zeitung oder so ein Quatsch, ja. Also wo man, und wir haben dann, gucken dann und wissen, erinnern uns halt noch, weil wir es jeden Tag lesen, okay, das bezieht sich auf den und den Artikel und verlinken da auch nochmal hin, dass man als Leser auch weiß, irgendwie nochmal selber gucken kann, worauf bezieht sich das. Und manchmal werden Informationen auch einfach weggelassen, zum Beispiel, ne, die ich irgendwo schon mal hatte, und das ergänzt sich dann auch.
Also schon ein bisschen sozusagen objektiver zu sein.
Ja, objektiver, aber wie gesagt, auch einfach als Teil des Gesprächs. Ne? Ich meine, diesen Einwand, den würde ich dann auch bringen, jetzt wenn ich, weiß ich, mit dem Journalisten irgendwie am Kaffeetisch sitzen würde. Würde ich ihm das ja auch sagen.
Ja, aber für mich ist das durchaus unterschiedlich. Also ich stelle mir vor, ihr seid in einem besonders reich mit Zeitungen ausgestatteten Frühstückscafé, ja, und dann sozusagen verfrühstückt ihr alle diese Zeitungen, ja, und gebt einem jetzt zufällig hereinkommenden Freund sozusagen eine sehr gute Zusammenfassung, ja, und der hat es dann leichter, der muss nicht so lange und kann dann schnell zugreifen und so weiter. Das ist das eine Ziel, ja, das sind die guten Menschen und das sind die Aufklärer und die Zusammenfasser und die Bibliografen und die Bibliothekare schließen sich da gerne auch an und so weiter. Alle diese sozusagen Synthetisierer, Katalogisierer und Verweiser und so weiter. Und dann gibt es aber doch in der Tradition der, was weiß ich, der deutschen Kultur noch diese anderen, nämlich diese Meinungsbolzen, ja, diese Leute, die dauernd irgendetwas sagen und die das mit mehr oder weniger Verweisung machen. Also ich meine, seit, was weiß ich, Christian Wolf, ja, Quatsch, Thomasius.
Christian Wolf,
peinlich,
aber auch
peinlich,
gut.
Ja. Also seit Christian Thomasius, ja, und Lessing, ich war schon mit den anderen da zugange, kann man ja sagen, gibt es diese Debattenkultur, diese Kommentarkultur. Und jetzt will ich doch mal wissen, ich meine, kann man denn Teil von beidem sein? Kann man sozusagen der Verfrühstücker der Presselandschaft sein und gleichzeitig noch eine Meinung haben? Oder was wird dann aus der Meinung?
Ich verstehe nicht, warum das nicht zusammengehen soll. Ich meine, natürlich kann ich das machen, kann aber trotzdem auch eine Meinung haben und das auch sagen. Also ich meine, es geht nicht nur darum, Artikel vielleicht zu vervollständigen oder zu ergänzen oder überhaupt auch einfach nur darauf hinzuweisen. Hier ist ein, ne, sonst guckt man vielleicht nur ins Feuilleton, heute steht aber der eigentlich interessante Artikel ausnahmsweise mal auf der Meinungsseite oder so. Also es ist nicht nur das, sondern ich kann ja trotzdem gleichzeitig auch wir geben eigentlich gar nicht so viele Kommentare dazu, aber...
Na gut, dann kommen wir doch mal zu diesem Thema, wo setzt ihr eure Themen? Weil die anderen Themen werden ja gesetzt von denen, die ihr sozusagen referiert. Da muss es doch eine Spannung geben. Es muss dich doch auch mal unzufrieden machen, über was die Zeitungen nicht schreiben.
Ja, natürlich, ja klar. Ja, gut, das sagen
wir. Ja, ich meine, wir haben hier schon zwei Themen genannt. Das eine Thema ist der Medienwandel. Also diese Diskussion, die seit einigen Jahren dauert, die sich so ein bisschen abgeflacht ist jetzt in letzter Zeit. Und weil es sich ein bisschen verwandelt hat, jetzt ist die Frage, ob das Internet das Hirn zermanscht oder ob wir jetzt vor dem Tod des Autors stehen. Das war jetzt Eckhard Fuhr zum Beispiel. Aber es gab ja auch vor zwei Jahren diese Debatte, ja, wie seriös ist das überhaupt mit den Blogs, diese ganzen Leute, die da sozusagen ihr Eckenstehertum praktizieren und so weiter. Also diese Debatte, dieser Kulturkampf oder Klassenkampf zwischen etablierten Journalisten und eben dieser Blogosphäre oder dieser Internetsphäre, das ist ein ganz wichtiges Thema. Deshalb auch, weil dort auch ganz klar Machtpolitik geführt wird, weil die Zeitungen zum Beispiel versuchen möchten, durch jetzt Einführung neuer Rechtsbegriffe, Leistungsschutzrechte und Ähnlichem, ein bisschen was abzukriegen von den neuen Flüssen, irgendwie Kapital- oder Geldflüssen im Internet. Google ist da einer der bösen Buben für die Zeitung. Aber der Perlton ein ganz kleines bisschen auch. Also ist durchaus auch... gibt ja diesen Prozess gegen den Perltaucher, weil wir angeblich den Zeitungen Inhalte wegnehmen. Also diese Debatte um den Medienwandel ist ganz, ganz wichtig, auch deshalb, weil sie von den Zeitungen selber eben natürlich, vielleicht auch naturgemäß so, nicht ausgewogen geführt wird, sondern wirklich interessengeleitet, auch in den Artikeln. Und in den Artikeln wird dann wirklich auch zum Teil tendenziös geschrieben zu diesem Thema. Die andere Debatte, in die wir eingegriffen haben, gut, das ist ein Thema, das ich eben auch einfach vorher schon als Journalist verfolgt habe, das ist eben diese Islamdebatte. Und auch da ist es ein bisschen so, dass wir ein bisschen auch gemacht haben, was sie nicht gemacht haben. Wir haben zum Beispiel die Karikaturen veröffentlicht, die Zeitungen sprechen nur über sie, werten sie ab, tun sie ab, trauen sie aber gleichzeitig nicht, sie zu veröffentlichen. Das ist meiner Meinung nach eine Niederlage in der Öffentlichkeit, gerade wenn man eben sagt, gerade die Fraktion, die sozusagen sagt, der Islam ist ja sozusagen, man muss das alles differenziert sehen und so schlimm ist das alles nicht. Gerade die Fraktion müsste ja eigentlich dann auch fähig sein, die Karikaturen zu veröffentlichen. Das heißt, wir haben die Karikaturen auch deshalb veröffentlicht, gar nicht um aus irgendeiner ostentativen Geste heraus, sondern weil das Publikum ja auch über diese Karikaturen informiert sein muss. Es muss diese Karikaturen sehen können und man muss über sie diskutieren können, sonst kann man sich keine Meinung darüber bilden. Sie nicht zu veröffentlichen, ist einfach ein Fehler. Und also so gesehen, da waren wir dann auch ein bisschen gegen Öffentlichkeit. Diese Islamdebatte beschäftigt mich persönlich, das ist eben vielleicht ein bisschen biografischer Zufall, seit der Rushdie-Geschichte. Und darum haben wir da auch eingegriffen und hatten auch da, glaube ich, durchaus eine Funktion, weil meiner Meinung nach, zumindest sagen wir mal, in diesen Medien sowie Zeit, Süddeutsche, Taz, doch eine Position sehr viel stärker ist als die andere. In der Süddeutschen war es ja nun wirklich jetzt in der allerjüngsten Islamdebatte wirklich so, dass eigentlich niemand eine Gegenposition zu der Position von Steinfeld und Kollegen beziehen konnte, geschweige denn, dass die Angegriffenen, also Nedzsla Kelek oder Henrik Broder, vielleicht mal antworten konnten. Also da hat man dann natürlich, finde ich, schon eine Funktion. Ne?
Ich wollte noch mal fragen, wenn ich mir das so vorstelle, dass Sie also täglich diese Zeitungen lesen, haben Sie eigentlich jeden Tag eine Meinung dazu? Oder gibt es auch Tage, wo Sie denken, um Gottes Willen, was ist es? Es ist überhaupt nichts, womit man irgendwas anfangen kann.
Ja, heute zum Beispiel. Erzählen Sie doch mal. Nein, also ich meine, natürlich gibt es so Tage, das ist aber wahrscheinlich auch normal. Es ist nur immer schade, wenn es dann bei fast allen Zeitungen, ich glaube, es gab heute einen Artikel in den Zeitungen, bei dem ich wirklich Lust hatte, ihn zu lesen. Das war in der FAZ von, ich habe den Namen jetzt vergessen, ein Autor von der CT, der über das Internet geschrieben hat und über Filter, über die Wichtigkeit von Filtern. Habe ich jetzt heute nicht geschafft, ihn zu lesen, aber den werde ich noch lesen. Aber ansonsten war es irgendwie schwierig, heute die Feuilletons so aufzubereiten, dass man genug Stoff hatte, um einen Teaser zu schreiben.
Ja, aber wäre es denn nicht logischer, Sie würden mal mit weißen Seiten erscheinen?
Nee, wir machen es dann einfach kurz. Weil es gibt natürlich, ja, wir machen es dann sehr kurz, dann zitiert man eben nicht und es gibt aber natürlich immer bestimmte, also gerade bei den Besprechungen gibt es einfach Leute, die möchten einfach irgendwie wissen, welche Filmkritiken, welche Theaterkritiken und das ist dann eben auch einfach Service.
Und wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie doch noch so ein Netz von internationalen Korrespondenten. Also Sie sind jetzt nicht nur zu zweit hier die Meinungsmacher oder die Zusammenfasser.
Nein, wir haben freie Mitarbeiter, die mitarbeiten sowohl bei der Feuilleton-Rundschau und aber vor allem eben auch bei der Magazin-Rundschau. Ne, keiner von uns kann Ungarisch lesen oder Polnisch und die lesen für uns dann die entsprechenden Magazine.
Und die sind dann wiederum aber frei in ihrer eigenen Meinung. Da gibt es jetzt keine Abstimmungen noch zwischendurch.
Die sind frei in ihrer eigenen Meinung, aber es kann natürlich auch vorkommen, dass ich sage, das ist nicht interessant.
Ach, und dann?
Und dann nehme ich es halt nicht mit rein.
Oh. Und dann hat der Korrespondent sein Gehalt verloren für diesen Artikel.
Nein.
Ach so.
Es gibt schon gar kein Gehalt, was man da groß verlieren kann, oder?
Ein kleines.
Okay, also diese die Debatte über die neuen Medien, über das Internet und so weiter, kann man das vielleicht noch mal ein kleines bisschen vertiefen? Die Zeitungen schreiben ja schon viel, also man sieht jetzt, die beiden großen Feuilletons sind angestrengt dabei und beleuchten das von allen möglichen Seiten. Und man sagt ja oder man weiß ja auch, wenn man einen Blick auf England oder Amerika tut, dass da die Zeitungen eingehen, weil sie also wirklich an substanziell auch verlieren. Und auch ungeschickt umgehen mit dem Internet. Also bis vor kurzem war die New York Times frei im Internet. Ich habe sie noch vor einem halben Jahr dort benutzt. Und jetzt, glaube ich, kostet sie was. Und immer noch frei. Ja, aber sie nagt halt eben an der Printausgabe. Ne? Die wird dann immer weniger. Ist es für die Zeitungen oder auch dann für die Verlage jetzt in eurer Sicht tatsächlich existenziell gefährdend, in dem Sinne, dass die alte Form von Verlagen oder von Zeitungen so nicht mehr bestehen kann? Muss man auf eine hybride Veröffentlichung hinarbeiten?
Ja, wobei die Sache ist sehr, sehr komplex und es ist, glaube ich, die Frage des Inhalts eigentlich nur ein Aspekt in der Sache. Die Zeitungen sind deshalb geschwächt und zwar stark geschwächt, weil sie früher so etwas waren, wie Google heute ist. Das heißt, sie waren Organisatoren des Marktes. Man muss ja überlegen, dass die Zeitungen, die heute existieren, Überlebende von Zeitungskrisen in den 50er, 60er, 70er Jahren sind. Und die Zeitungen, die heute existieren, und das ist in Deutschland und in Amerika relativ ähnlich, hatten auf regionalen Märkten Monopole oder vielleicht Duopole. Mit anderen Worten, sie konnten die Preise für Rubrikenanzeigen selber definieren. Und die Zeitungen waren eben das, was heute eBay, Google, Amazon und so weiter sind. Das heißt, sie haben durch die Rubrikenanzeigen richtig gut Geld verdient. Das war eine Lizenz zum Gelddrucken. Gerade Regionalpresse in Westdeutschland, die haben sich dumm und dämlich verdient. Ne? Und ich kann mich auch immer noch erinnern, das ist jetzt noch gar nicht so lange her, da gab es die Braunschweiger Zeitung, hat mal einen Anzeigenauftrag des Mediamarktes verloren, und zwar nur des Mediamarktes in Wolfsburg, kann auch sein, dass es Saturn war oder so. Dann wurde der Chefredakteur da von irgendeinem Branchenmagazin interviewt, hat er gesagt, das ist nicht so schlimm, dadurch verlieren wir 300.000 Euro im Jahr. Ich meine, das ist für jeden, der im Internet arbeitet, ein absoluter Traum, für irgendeine Werbung 300.000 Euro im Jahr zu bekommen. Aber das zeigt sozusagen, wie unglaublich mächtig diese Ökonomie war. Und das ist das, was den Zeitungen weggebrochen ist. Das heißt, jede Ferienhausanzeige ist natürlich im Internet viel, viel effizienter als in der Zeitung. Und das ist das, was die Zeitungen verloren haben. Das heißt, es ist nicht die Frage, ob sie Inhalt kostenlos hergeben oder dafür ein bisschen Geld verlangen. Das ist eine sekundäre Frage. Sie haben eigentlich ihren Markt verloren. Das, was die Information transportierte, das haben sie verloren. Und das heißt, dadurch entsteht natürlich diese wirklich säkulare Krise sozusagen der Informationsökonomie. Und über das muss nun, das ist traurig für die Zeitung, es ist auch traurig für die Gesellschaft. Aber da muss die Gesellschaft auch als Ganzes drüber nachdenken. Ich glaube wirklich, in gewisser Hinsicht muss man sagen, stehen die Geschäftsmodelle für privat finanzierten Journalismus in Frage. Das muss man ganz allgemein sagen. Und da ist zwischen Netz und Print gar nicht so ein großer Unterschied, weil ich glaube, dass es gibt sowieso nur Netz. Es gibt, ja, also ein Zeitungsartikel ist eine ausgedruckte Internetdatei und eine Radiosendung ist eine Podcast und eine Fernsehsendung ist ein Livestream. Ja, also das ist nichts anderes mehr. Medieninhalte sind digital und sämtliche Medien stehen sozusagen vor diesem Problem. Darum finde ich auch immer diese Frage mit diesem, wird jetzt Inhalt bezahlt oder nicht? Das ist Augenwischerei.
Naja, also dieser Ruf, dass jeweils die Medien überholt sind und absterben werden, der ist mit jeder Medienrevolution verbunden. Da können wir schon auf Gutenberg zurückgehen. Und wir haben ja nun hier gerade eine Buchmesse und es gibt noch Bücher, sie selbst publizieren Bücher.
Ja, aber es gibt keine handgeschriebenen Bücher mehr, selten jedenfalls.
Och, für Liebhaber bestimmt noch.
Ja, es ist schon, wenn man es vergleicht, jetzt mal historisch, dann würde ich das 18. Jahrhundert anbieten und sagen, dort gab es eine ausgesprochene Diskussionskultur. Und diese Diskussionskultur, diese himmelvielen Tausende von Zeitschriften, die haben einen Buchmarkt am Leben erhalten. Ja, es war die Diskussion, die den Inhalten dann einen Markt gegeben hat. Ja, weil man reden wollte und sich diskutieren wollten, hatten Bücher eine große Chance. Und das ist geblieben. Jetzt ist die Diskussion woanders hingewandert. Technisch findet sie woanders statt. Die Leute unterhalten sich anders. Sie unterhalten sich nach wie vor mit derselben Intensität, mit demselben sozusagen Bedürfnis. Es unterhalten sich jetzt noch viele andere mit, die vorher nicht dabei waren, aber das macht nichts. Es gibt nach wie vor sozusagen dieselbe Bedürfnis, sich auszutauschen. Aber die Inhalte sind jetzt nicht notwendigerweise mehr zum Beispiel auf Papier. Ja? Also das kann man ja von jeder wissenschaftlichen, intellektuellen Existenz heute sagen. Also ich kenne jetzt auch keinen mehr ohne Computer. Ja? Und das ist ja relativ schnell gegangen. Und die Inhalte, man nimmt sie heute in der praktischsten Form, in der man sie haben kann. Auch diese ganze Diskussion um diese Geräte ist einfach nur eine Form, was ist praktisch, was setzt sich durch und so weiter. Das ist jetzt schon längst klar, dass wir natürlich auf irgendwelche E-Book-Reader-ähnlichen Dinger lossteuern. Jetzt ist halt die Frage, wie sie aussehen, so ungefähr, und welche Technik sie steuert und wie lange die Batterie hält und ähnliche Dinge. Ja, also insofern würde ich dir da auch voll zustimmen, zu sagen, die Inhalte sind längst digital. Manchmal ist das Print on Demand, ja, das Ausdrucken nach Verlangen, ja, dann immer noch eine angemessene Form und für viele Leute eben je nach Auge und so weiter, Brille, dann auch noch irgendwie gewohnheitsmäßig akzeptabler. Aber die Kultur ändert sich dadurch doch eigentlich nicht, oder?
Doch, ich glaube schon. Also die Kultur hat sich auch durch den Buchdruck verändert. Ne? Also es gibt da einige sehr gute Bücher, die man da drüber auch lesen kann.
Elisabeth das Eisenstein, muss ich dann wohl noch tun.
Elisabeth Eisenstein ist eines der berühmtesten. The Printing Press as an Agent of Change. Ohne Buchdruck hätte es keine Reformation gegeben und es hätte auch keine Inquisition gegeben. Ich glaube, die Inquisition ist ja sozusagen eigentlich gestartet als Katalog verbotener Bücher. Ja.
Diesen Satz hätten wir jetzt gerne mal auf Perlentaucher. Ohne Perlentaucher hätte es nicht was gegeben. Es ist zu früh. Na gut.
Ja gut, aber die Beispiele sind natürlich drastisch. Ja? Also Inquisition und Reformation und so weiter. Das sind ja im Namen von solchen Ideen sind Kriege geführt worden. Die Kriege werden jetzt anders motiviert, nicht mehr durch Printprodukte, sondern durch Internetlügen oder Internetberichte. So, meinst du das? Das ist aber doch keine andere Kultur.
Ja, was heißt, naja gut, ich meine, es ist natürlich die Frage, was du Kultur nennst, ne? Aber ich glaube schon, dass diese, wie soll man sagen, die Form von Medien auch etwas bewirkt sozusagen in der realen Geschichte, wenn man das mal so nennen will. Und ich glaube, dass es ist natürlich absolut säkular, wenn, wenn durch Digitalisierung bestimmte Formen, die für uns seit Jahrhunderten verbürgt sind, wie eben zum Beispiel das Buch, ja, radikal in Frage gestellt sind. Das heißt ja nicht, dass das Buch nicht in irgendeiner Form auch überlebt. Aber es ist natürlich, es wird etwas anderes sein, als es heute ist, wenn es zum Beispiel in zu Millionen, also wenn Millionen Bücher im Netz stehen und sofort verfügbar sind. Was ich für einen sehr, sehr großen Zugewinn halte. Also ich finde es toll. Aber es stellt natürlich sehr, sehr viele Dinge in Frage. Von den Bibliotheken natürlich an erster Stelle, bis hin zur ganzen Buchbranche, bis hin aber auch zu der Form des Buches selber. Also, und man weiß, dass das Buch in bestimmten Segmenten des Marktes ja eigentlich schon verschwunden ist. Ja. Also in der naturwissenschaftlichen Erkenntnis, die wird nicht mehr in Büchern präsentiert, sondern in Zeitschriftenartikeln. Und diese Zeitschriftenartikel sind keine Zeitschriftenartikel, sondern Artikel in Internetdatenbanken, die sei es passwortgeschützt sind, also sehr teuer, oder Open Access. Das heißt, es entstehen wirklich ganz neue Formen, der das verändert unsere Kultur.
Okay, also die, ich glaube das überhaupt nicht, aber wir haben ein Mikrofon und es kann jetzt hier auch mal eine Frage aus dem Publikum gestellt werden. Ne? Wir würden das zulassen. Das Mikrofon, Andreas, ist da oder gibt es schon jemand, der es hat? Möchte jemand das Gespräch bereichern?
Sonst, solange sich noch Menschen überlegen, ob sie das möchten, warum oder wie kam der Titel Perlentaucher zustande?
An sich wollten wir uns Trüffel nennen, aber der war damals schon vergeben, der Name, und dann mussten wir uns was anderes ausdenken.
Also Sie meinen Trüffel in dem Sinne von dem Trüffelschwein?
Trüffel, also beide Wörter haben ja einerseits diesen Aspekt des Findens und andererseits auch diese Dimension der Tiefe, denn das ist ganz wichtig. Das Netz wird immer mit dieser Metapher des Surfens und so weiter, es hat aber meiner Meinung nach eben auch diese Tiefendimension.
Ja. Gibt es jemanden, der das Mikrofon geschnappt hat? Da hinten hebt sich eine Hand. Reicht das Kabel bis dahin? Wir müssen das aufnehmen, weil das alles ins Internet kommt.
Eine ganz kurze Frage. Ihr habt am Anfang erzählt oder erklärt, dass ihr Berichterstattung über Berichterstattung macht. Das verstehe ich, und diese drei Säulen. Dann gibt es aber auch Sachen, über die ihr tatsächlich direkt berichtet. Also Beispiele gab es ja auch, Islam oder Internetdiskussion oder sowas. Nach welchen Kriterien wählt ihr aus, wann ihr direkt eingreift? Also nicht nur so tertiär Diskurse macht, sondern selber was schreibt.
Also ich meine, gut, wenn einer von uns selbst was schreibt, dann natürlich einfach zu dem Thema, das ihn jetzt gerade interessiert. Und manchmal ist es auch einfach, bietet es sich einfach an, weil man irgendwie Kontakt plötzlich hat zu Leuten, die sich gerade für dieses Thema besonders interessieren. Und da das oft Themen sind, dann die in den Medien vielleicht nicht so stark geführt haben. Also wir haben zum Beispiel, wir haben ja auch eine englischsprachige Website, Sign and Zeit, auf der wir Artikel vom Deutschen ins Englische übersetzen. Und wir haben aber auf dieser Website schon vor, wann war das, 2003?
Ja, 2006.
2006 haben wir eine Debatte selbst lanciert über Islam in Europa mit Texten, die wir selbst organisiert hatten. Damals ist eigentlich in den amerikanischen Medien, glaube ich, insgesamt viel mehr über dieses Thema geschrieben und gesprochen worden als in den deutschen Medien. Also jedenfalls von so einer...
Darf ich mal fragen, wie das aussieht in der Fortführung? Also bedeutet das auch, dass ihr eine eigene Besprechung, zum Beispiel diese Ausstellung, die es in Berlin gab, Islamische Bildwelten macht? Bedeutet das, dass ihr mit den Islamwissenschaftlern, die es in Berlin gibt, jetzt mal einfach in eurer Nähe eigene Gespräche führt oder so etwas? Oder bedeutet das, dass ihr zu einer Debatte, die woanders läuft, sozusagen Meinungsstandpunkte beisteuert? Oder informiert ihr auch noch zusätzlich? Verbreitet ihr das Thema oder sozusagen gebt ihr euren Senf dazu?
Vielleicht darf ich das noch kurz ergänzen, weil ich auch eine Nachfrage zu meiner eigenen Frage hätte. Da, also hinter meiner Frage steckte tatsächlich diese Islamdebatte. Das interessiert mich tatsächlich sehr. Denn und ich hab das Gefühl, dass da eben nicht so, wie Sie es gerade sagten, da noch informiert wird, sondern dass das eher nach dem Motto Senf noch mit dazu geben funktioniert.
Naja, das nennt man Debatte, kann, ne?
Klar, das ist jetzt nicht despektierlich, aber es geht um Meinung. Und ich habe nicht den Eindruck, dass die Islamdebatte in deutschen Medien zu wenig präsent wäre.
Ich habe jetzt von 2006 gesprochen. Und was mir damals auch gefehlt hat, war, also wir haben versucht, einfach eine internationale Debatte auch zu organisieren. Also wenn man sich jetzt die jüngste Debatte zum Beispiel anguckt, dann stellt man fest, dass ungefähr, 80% der Artikel, würde ich sagen, von den Redakteuren in den Zeitungen geschrieben worden sind. Das ist für mich ehrlich gesagt keine Debatte, sondern eine Debatte findet für mich statt, wenn Leute von außerhalb, natürlich durfte dann Nela Kelle, konnte dann auch mal in der FAZ schreiben und Henrik Broder konnte auch natürlich im Spiegel und in der Welt schreiben, aber das war es eigentlich mehr oder weniger.
Da sagen aber die Zeitungsleute, das ist zu teuer, die Redakteure müssen ja jetzt überall mehr schreiben, weil es zu teuer ist.
Aber ihr werft doch gerade uns jetzt vor, dass wir...
Naja, ich meine nur, die wenn es darum geht, eine Debatte zu erweitern, wie macht man das sozusagen?
Also in dieser 2006 haben wir das wirklich, glaube ich, auf eine gute Art hingekriegt, ohne mich selbst, uns selbst loben zu wollen. Das war einfach eine Debatte, da hatte ein niederländischer Autor, nämlich Jan Boruma, über diesen Mord an Theo van Gogh geschrieben, ein Buch geschrieben. Timothy Garton Ash hat dieses Buch unter dem Titel Islam in Europe in der New York Review of Books besprochen, was ja sehr, sehr symptomatisch ist. Es gibt kein europäisches Medium, in dem man über Islam in Europa schreibt, sondern die New York Review of Books. Und in diesem Text hat Timothy Garton Ash, ja, da gibt es so eine Art historischen Lapsus. Er hat gewissermaßen, er hat sozusagen en passant Ayaan Hirsi Ali als Fundamentalistin der Aufklärung bezeichnet. Kann ja sein, dass man, ich will jetzt nicht sagen, ob man diesen Begriff wirklich gebrauchen kann oder nicht, aber er hat ihn übernommen sozusagen von dem Zettel, den der Mörder Theo van Goghs dem Theo van Gogh in die Brust gerammt hat, nachdem er ihn umgebracht hat mit einem Messer. Da stand er drauf und Timothy Garton Ash hat das so übernommen, als wäre sozusagen dieser Zettel ein Debattenbeitrag gewesen. Und das war uns aufgefallen und wir haben dann Pascal Brückner gefragt, ob er nicht Lust hat, einen Gegenartikel zu diesem Artikel in der New York Review of Books zu schreiben. Und das hat Brückner gemacht und hat eine sehr scharfe Polemik gegen Timothy Garton Ashs Argumentation vorgebracht. Und plötzlich hatten wir eine Debatte, die war wirklich eine Debatte über Islam in Europa und das hatte es noch nie gegeben und darauf haben Autoren aus Schweden geschrieben, aus Polen, aus den Niederlanden. Es hatte Echo bis hin in die USA und war meiner Meinung nach wirklich das Modell einer interessanten und intelligenten Debatte. Natürlich waren es Meinungsstücke, aber ich meine Leute wie Boruma und Timothy Garton Ash oder Necla Kelek oder Bassam Tibi schreiben ja durchaus auch aus Anschauung und aus eigener Qualifikation. Das kann man ihnen, glaube ich, wirklich nicht absprechen. Und also das war meiner Meinung nach eine sehr, sehr gute Debatte. Meiner Meinung nach hatte die sogar eine höhere Qualität als die Feuilleton-Debatte jetzt der letzten Monate, die eine viel stärker eine Meinungsdebatte war, als diese Debatte, die wir damals lanciert
haben. Da hätte ich mal eine Frage, die da anknüpft. Wie wichtig ist euch die Archivierung? Also es gibt ja die Selbstarchivierung sozusagen. Also man kann die Bücher schauen, die kann man immer kumulativ, also ich benutze das auch sehr egoistisch, ja, und gucke danach so. Das machen sich ja viele andere auch, ja, aber das wächst ja zu einem Rezensionsarchiv an oder so. So ein Debattenarchiv, gibt's das auch? Ich meine, wenn die Debatte damals so gut war, könnte man sie doch einfach wiederholen, oder?
Ja, also ist archiviert, die ist sowohl auf Englisch archiviert als auch auf Deutsch im Perlentaucher. Also alle Beiträge sind nach wie vor nachzulesen, auch natürlich ganz leicht über Google zu finden, weil wir auch mit Google gut funktionieren, ja. Klar, das Internet ist immer auch ein Archiv, deswegen ist ja auch diese Dimension der Tiefe so wichtig. Es ist nicht nur etwas, worauf man surft, sondern etwas, in das man auch eintauchen kann. Ja, klar, diese Internet, das ist das Interessante, ist auch das Interessante an diesem Wikipedia-Artikel über Georgien, über diesen Georgien-Konflikt, der ist zugleich lexikalisch, enzyklopädisch, er geht in die Tiefe, in die Historie und er ist tagesaktuell. Das ist einfach eine neue Qualität, die das Internet hat.
Wobei ich jetzt nochmal betonen möchte, dass für mich die Marke Perlentaucher natürlich auch eine Autorität darstellt. Also für mich als Leser ist es ganz wichtig, dass ich einen aktuellen Artikel zu einem Thema, den ich bei Perlentaucher finde und eventuell mit älteren Artikeln bei Perlentaucher verbinden kann, egal wie ich da rangekommen bin, natürlich sozusagen mit dem Bewusstsein lese, dass es da bestimmte Leute gibt, die mag ich jetzt kennen oder nicht, die sozusagen diese Debatte gesteuert, lanciert, kontrolliert, redaktionell betreut haben und so weiter. Ja? Also um die Begeisterung beim Internet zu bremsen, das Internet alleine vermittelt mir sehr viele Inhalte, aber diese redaktionell betreuten Inhalte, die brauchen ja dann nochmal einen Namen, wie zum Beispiel Perlentaucher, es gibt noch andere Namen. Ja? Und das ist eigentlich ein sehr traditionelles Modell, ja? Denn ich kann mich ja in diese Meer an Informationen verlieren. Ich brauche dann unbedingt Anhaltspunkte, die mir sagen, und das ist natürlich jetzt für jeden ganz unterschiedlich, was da die Bedeutsamkeit generiert. Ja? Also insofern habt ihr ja auch mit der Selbstarchivierung sozusagen auch eine Selbstautorisierung. Nehmt ihr da vor. Ja? Ihr baut eure Marke aus, ja, und eure Persönlichkeiten vielleicht auch, keine Ahnung. Ja? Gibt es noch Fragen? Da ist noch ein Arm.
Jetzt ist doch relativ häufig das Wort Internet gefallen. Und ich denke, es gibt eben Internet und es gibt Perlentaucher. Ich finde den Unterschied eklatant. Sie nannten jetzt als gutes Beispiel den Wikipedia-Eintrag über Georgien, den ich nun leider nicht kenne, aber ich habe den Eindruck, Wikipedia ist so schnell und so unqualifiziert, dass Wikipedia eben zwar Informationen verbreitet, viele davon nützlich, aber es reicht eben manchmal ein falsches Detail, um das Ganze komplett zu diskreditieren. Und ich denke, ich würde jetzt mal differenzieren zwischen Ihnen, also ich benutze Perlentaucher gelegentlich, muss ich gestehen, Herr Schneider, aber noch nicht so früh am Morgen. Aber ich denke, entscheidend ist doch, dass die Inhalte wirklich von einem Team redaktionell überarbeitet werden. Das ist ja doch gerade der Clou dessen, was Sie machen. Und deswegen müsste man doch eigentlich nochmal Überlegungen anstellen. Das Internet, das nennen Sie mir im Moment zu unkritisch. Also ich finde, also ich lehre an der Universität. Und deswegen sehe ich auch immer, was verheerende Folgen das hat. Es hat nicht das Schreiben verändert, finde ich, sondern eher die Rechtschreibung. Das hast du eben gerade gesagt. Klaus war ein Zitat. Und ich denke, was mir ein bisschen fehlt, ist Ihre Kritik am Internet. Also ich finde, ich bin kein Internethasser. Ich benutze es für allen möglichen Mist, ja. Aber ich finde wirklich, das, was dort an Inhalten unqualifiziert verbreitet wird, ist erschreckend und ich gucke mir wahrscheinlich die richtig bösen Sachen gar nicht an, ja, weil ich die falschen Stichwörter eingebe. Aber ich finde, das müsste man, oder um darauf eine Frage zu machen, sehen Sie sich als Korrektiv und Gegenpol zum Internet?
Als Korrektiv und Gegenpol? Nein, also ich mich nicht, sondern ich sehe das eigentlich, ja, wir sind schon Teil davon. Ich möchte aber zu diesem, ne, was man falsch, also was an Falschinformationen natürlich auch im Netz ist. Das ist alles richtig und ich glaube auch, dass es heute viel schwieriger ist im Grunde genommen, vor allem wenn man sich viel übers Internet informiert, also dass es viel mehr Kompetenzen eigentlich erforderlich sind, um Informationen wirklich bewerten und einordnen zu können. Also wobei ich die Vorstellung, also dass in den Zeitungen jetzt unbedingt immer irgendwie die absoluten Wahrheiten stehen, halte ich auch für fraglich. Das Internet hat den Vorteil, dass selbst wenn falsche Informationen irgendwo stehen, sie, und das muss man bei der Wikipedia wirklich oft sagen, nicht immer, aber oft, dass wenn irgendwo ein Fehler steht, wenn etwas falsch ist, dann wird es auch dann kann man es auch sehr schnell korrigieren. Ja, ein Zeitungsartikel können Sie nicht mehr nachträglich korrigieren. Der liegt im Archiv und das liest dann 50 Jahre später jemand und der denkt, das stimmt, was da steht, weil es nie möglich war, das zu korrigieren im Nachhinein. Das kann man im Netz machen. Man hat doch jetzt auch gesehen bei dieser Debatte, etwas idiotischen Debatte um den Roman von Helene Hegemann, dass da teilweise Passagen aus einem anderen Roman übernommen worden sind. Das ist keiner Zeitung aufgefallen, sondern das ist einem Blogger aufgefallen. Also ich meine, es ist im Internet, jemand im Internet hat sozusagen, hat sich die Mühe gemacht, das nachzuprüfen, hat das herausgefunden und hat das veröffentlicht. Also er war derjenige, der einen Fehler im Grunde genommen oder auf einen Fehler aufmerksam gemacht hat.
Ja, und das viele Problematische, das im Internet zirkuliert, das ist natürlich auch so ein, das ist, glaube ich, sicherlich auch das Argument, das kam, nachdem der Buchdruck erfunden war und sozusagen plötzlich massenhaft Flugblätter zirkulierten, billige Raubdrucke, irgendwelche Leute sich ermächtigten, selber mit relativ geringem Aufwand Meinungen zu etwas zu verbreiten, die möglicherweise auch falsch waren, jedenfalls nicht Kirchenmeinung. Und das heißt, tatsächlich ist es so, ich finde, dass dieser Vergleich zu dem Moment des Buchdrucks, der Entstehung des Buchdrucks, sehr erhellend ist, weil ich glaube, es gab ähnliche parallele Prozesse und Argumentationen in diesen Zeiten. Und das gedruckte Buch ist ein Verlust gegenüber dem handgeschriebenen Buch. Ich war in Braunschweig, gab es vor einem Jahr etwa, ne, waren wir in dieser Ausstellung über diesen Kaiser Otto, und da lagen einige dieser Handschriften, es liegen ja auch einige bei dir in der Bibliothek, die man sich ansehen kann. Und man sieht also, welche unglaubliche Qualität diese Handschriften hatten, welche Präsenz und Aura da auf diesem Pergament, welche Schönheit und Autorität sozusagen eine solche handschriftliche ein handschriftliches Buch auszeichnet. Also doch sozusagen das billige, dreckige, kleine Buch hat dann schon eine neue Zirkulation von Ideen in Gang gesetzt, die wir alles in allem im Nachhinein begrüßen müssen.
Ja, im Nachhinein. Also wir wollen jetzt nicht kulturhistorisch werden, aber die kritischen Meinungen, die wurden häufig anonym oder pseudonym veröffentlicht. Das hat das Medium auch hergegeben, und das ist auch.
Meinst du im Internet oder im Buchdruck?
Im Buchdruck. Es hat erstmal die Zahl der Autoren sehr vergrößert. Sehr viel mehr Leute konnten jetzt auf einmal teilnehmen. Das ist, sagen wir heute, in der Ruhe der saturierten demokratischen Gesellschaft ganz toll, ja. Aber das hat natürlich auch sehr viel Unruhe hervorgebracht und Gesellschaften durcheinander gebracht und so weiter. Da bin ich jetzt noch im Zweifel, ob das mit dem Internet auch so sein wird. Da muss man wohl auch abwarten. Also ob der Meinungsaustausch, die Zirkulation, die Schnelligkeit, ja, die ja schon zu verheerenden Kurzfehlinformationen geführt hat, die schon gelegentlich auch mal eine Panik ausgelöst hat. Ja, jetzt zum Beispiel auch in Georgien, ja. Habt ihr das mitgekriegt mit dieser Fernsehsendung, wo gesagt wurde, dass, ne, also die Russen einmarschiert sind und so weiter? Das hat Panik ausgelöst, ja. Und das ging natürlich so schnell. Gut, das war jetzt noch Radio, aber das Internet wäre ähnlich. Ich glaube, dass was ich mir nicht vorstellen kann, aber das ist vielleicht jetzt auch meine eigene konservative Position, dass der Autor wirklich verloren geht. Also die Autorität sozusagen, die Sehnsucht zumindest die danach, eine sortierte Meinung zu haben, eine begründete, eine argumentierte Meinung. Und ich glaube, was wir gerade erleben und was eben auch angesprochen worden ist, diese große Lust am mehr oder weniger anonymen Publizieren und so weiter, die wird immer, sozusagen, die steht in der Spannung zu dieser traditionellen Kultur, die aber in meiner Auffassung wichtig für die gegenseitige Verständigung ist.
Ja, das ist klar, das ist das, was Habermas auch sagt und so. Ich glaube, dass man kann jetzt noch nicht, man kann jetzt einfach noch nicht sagen, wohin das alles führt. Vielleicht führt es auch alles in die Katastrophe, kostet auch viel Strom. Also, und was man vielleicht sagen kann, ist, Autorität strukturiert sich neu. Also wenn wir jetzt diese Hegemann-Geschichte uns angucken, wie die entstanden ist, das ist nämlich, glaube ich, ganz interessant. Ein wirklich unbekannter Blogger, wir kannten ihn nicht, wir gucken ja wirklich auch viel in Blogs und so, hat diese Geschichte aufgebracht. Das wurde dann sozusagen weiter erzählt durch Links und so weiter. Dann gibt es diesen Dienst, den ich auch ganz gut finde, der Blogs so ein bisschen, ja, so, wie soll man sagen, durch Algorithmen, aber auch ein bisschen auch, glaube ich, durch redaktionelle Auswahl bündelt, nämlich River. Da ist das, glaube ich, in der Aufmerksamkeit hochgestiegen. Dadurch, dass jetzt viele Leute im Internet, aber auch Medien, Journalisten das benutzen, sind eben dann doch im Laufe der Zeit eine ganze Menge Leute auf diesen Artikel gestoßen, der ja dann die eigentliche interessante Information über Hegemann erst gebracht hatte. Und dadurch kam dann diese Debatte. Das heißt, es konnte tatsächlich jemand sich einmischen in die Debatte, der total unbekannt war, und etwas hochbringen an die Öffentlichkeit, was sozusagen ein Kernpunkt einer Debatte wurde. Und tut mir leid, aber das finde ich gut.
Ja, schönes Schlusswort. Wir machen ja dann sowieso weiter in der informellen Diskussion. Claudia?
Ja, also wir haben ja normalerweise die Tradition, dass hier immer der Autor begraben wird. Es ist eine Premiere, dass die Autorität und die Autoren in ihrer Gestalt hier doch extrem hoch gelobt wurden. Wir sehen uns in 10 Jahren wieder.
Genau.
Danke.
Musik.